Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Es ist wieder eine Interview-Folge, obwohl ich angekündigt habe, dass es eine Solo-Folge wird, weil ich einfach in letzter Zeit mit so vielen tollen Leuten Interviews aufgenommen habe, dass die sich ein bisschen angesammelt haben. Und ich möchte die Leute auch nicht monatelang warten lassen, bis es ausgestrahlt wird. Deswegen gibt es jetzt doch nochmal einige Interview-Folgen hintereinander und dafür dann einige Solo-Folgen dann als Batzen. Das ist ja das Schöne, seit ich hier alles so frei mache, nicht mehr an den Tag gebunden, nicht mehr an den Rhythmus gebunden, einfach so, wie es sich ergibt. Und ich liebe diese neue Freiheit, es fühlt sich großartig an. Wir sollten viel öfter aufhören, uns selbst irgendwelche Zwänge aufzuerlegen, die einfach total unnötig sind. Genießt die Folge mit Marten Stemmeisen von Potenzialperlen darüber, wie Geist und Körper nur zusammen funktionieren können, um glücklich zu sein. Hallo Team Wunderbar, heute mit etwas heiserer Stimme begrüße ich euch und den lieben Marten. Marten, stell dich uns doch mal selber vor.
Hey Ilka, ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Marten, 30 Jahre alt, ich bin Papa von einem kleinen Sohn und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, die die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Wünsche viel zu lange hinten angestellt haben, um es allen anderen recht zu machen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden. Also diese Selbstbestimmung, das steht ganz klar bei uns, unserer Arbeit. Wenn ich uns sage, meine ich Vanessa, meine Partnerin und mich, mit der ich gemeinsam Potenzialperlen gegründet habe, steht diese Selbstbestimmung ganz klar im Vordergrund.
Ja, eigentlich bist du ja ein Wirtschaftsingenieur, Betriebswirt, du hast so einiges gelernt, ja. Auch Trainer und Coach. Wie ist das denn so von Ingenieur zu Ingenieur? Wie kam es bei dir, dass du dich so breit aufgestellt hast? War das irgendwie eine lange Reise oder war das alles geplant? Gehst du jetzt nur einer Tätigkeit nach oder allen? Ich finde das total interessant.
Ja, es ist wirklich ein ganz bunter Strauß, ne? Und geplant war das alles nicht. Dann würde mein Lebenslauf wahrscheinlich ein bisschen linearer aussehen und hätte nicht so viele Zickzack-Verläufe da über die Jahre angenommen. Ja, um das vielleicht nochmal ganz kurz aufzurollen, also ich habe 2009 ganz normales Abitur gemacht und ich wusste eigentlich ganz lange nicht, was ich machen will. Auch zum Abitur hin nicht wirklich. Als Kind habe ich immer gesagt, ich werde Tierarzt. Das war, es gab so eine Tierarzt-Serie im Fernsehen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Dr. Bayer oder so, und fand ich super. Bis ich irgendwann mal festgestellt habe, als Tierarzt, kann ich die ja nicht einfach nur streicheln und verabreiche denen so ein paar Tabletten oder so, sondern ich muss die kleinen Kollegen ja auch wahrscheinlich mal aufschneiden. Und ich kann kein Blut sehen. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Also habe ich mich vom Tierarzt dann verabschiedet und habe ganz lange gedacht, ich studiere halt Jura, was man eben so macht. Ne? Jura als Anwalt oder Staatsanwalt, ein wirklich angesehener Berufsstand, der sicherlich auch ein gutes Einkommen bedeutet, und habe dann im Praktikum in der 11. Klasse eine Staatsanwaltschaft auch von innen gesehen, und das war sogar einer der interessanteren Bereiche, nämlich für Betäubungsmitteldelikte, aber ich habe gesehen, dass der Arbeitsalltag so gar nicht meins ist. Und dieses Praktikum hat mir zum Glück gezeigt, dass ich anscheinend kein Jura studieren will. Und dann stand ich relativ ratlos da, jetzt in der 11. Klasse, hatte jetzt noch 2 Jahre Zeit, eigentlich noch ein Jahr, bis man sich dann langsam mal bewerben muss, wenn man nicht studieren will oder so. Und dann wurde es natürlich spannend, was machst du, ne? Und für mich war schon, ohne dass ich es damals so ganz genau wusste und ohne dass ich damals so wirklich mit dem Finger drauf zeigen konnte, total wichtig, meinen Eltern nicht auf der Tasche zu liegen, dieses Selbstbestimmte, niemandem Rechenschaft schuldig zu sein, niemandem etwas zu schulden, das war schon immer ein großer Teil von mir. Ich bin jemand, der am liebsten alles alleine machen würde. Gar nicht mal, weil ich nicht mit anderen arbeiten möchte, sondern weil ich niemandem zur Last fallen möchte. Und weil ich der Meinung bin, wenn ich mich erstmal gut reinfuchse in ein Thema, dass ich es dann auch ganz passabel erledigen kann in den meisten Fällen. So, und das war damals irgendwie schon in mir drin, aber ich konnte es nicht sagen. Und ich wollte eigentlich gerne studieren. Aber ein Studium, man kennt das so von Freunden oder von Bekannten, dass die mehr oder weniger ihren Eltern auf der Tasche liegen in der Zeit, in der sie studieren. Ne? Die haben vielleicht Nebenjobs hier und da, aber ein Großteil, auch damals gab es dann auch noch die Studiengebühren, tragen natürlich oder steuern die Eltern mit bei. Miete, wenn man das jetzt nicht irgendwo wohnortsnah studiert und so. Und das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Deswegen wollte ich dual studieren. Damit ich halt mein Studium habe, aber gleichzeitig auch schon zumindest ein kleines Einkommen. Und wenn ich dual studieren möchte oder wollte damals, ergab es halt nicht so viele Möglichkeiten. Duales Studium ist fast immer wirtschaftsbezogen Und da habe ich mir dann so lange eingeredet, dass ich mich so für Wirtschaft interessiere, obwohl das vielleicht gar nicht wirklich der Fall war. Ich habe mir dann ein Lebensmittelunternehmen rausgesucht, bei dem ich studiert habe, dieses duale Studium gemacht habe. Das heißt, ich war mal blockweise an der Hochschule und blockweise in dem Lebensmittelunternehmen, weil das für mich so dass am ehesten das war, was ich machen wollte. Also ein Lebensmittelunternehmen, weil ich es einfach spannend finde, wie das produziert wird, was für Standards da eingehalten werden müssen und so weiter. Ich hatte auch eine Zusage oder hätte um ein Haar eine Zusage von der Bank bekommen. Aber als ich da saß und es hieß, ja, das klingt ja alles super, ich gehe mal kurz zu meinem Chef und dann könnten wir fast direkt heute noch den Ausbildungsvertrag fertig machen, da habe ich ein ganz beklemmendes Gefühl bekommen, weil ich dachte, oh Gott, Bank, das bin ich gar nicht. Und das habe ich dann, hat sich das erledigt gehabt, weil die hatten gerade ein paar Tage vorher schon jemanden eingestellt oder die Ausbildung zugesagt. Und deswegen bin ich da nicht mehr reingekommen, zum Glück, da musste ich es nicht absagen. Und bin dann in der Lebensmittelindustrie gelandet. Habe dann in den nächsten paar Semestern aber auch gemerkt, dass nur BWL, also Business Administration war das dann, gar nicht meins ist, weil der Mensch immer so als austauschbare Ressource gesehen wurde und so die Arbeitskraft Mensch, die Ressource Mensch da auch immer wieder Thema war und das ist nicht so das, wie ich die Welt und wie ich halt auch Menschen um mich herum sehe und auch behandeln möchte. Und dann musste ich halt irgendwann umsatteln, habe das Studium aber erst zu Ende gemacht, weil ich sonst einen großen Batzen Studiengebühren hätte zurückzahlen müssen, über 12.000 Euro. Und danach hatte ich schon eher jetzt das Gefühl bekommen, was mir Spaß macht, weil ich angefangen hatte, Sport zu treiben. Ich war jahrelang total unsportlich und hatte aber zum Abi hin angefangen, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen. Und habe gemerkt, das macht mir Spaß. Aber ich hatte nicht den Arsch in der Hose, jetzt nach dem ersten Bachelorstudium zu sagen, ich mache einen 180-Grad-Schwenk. Sondern ich habe nur eine kleine Kurskorrektur vorgenommen, indem ich einen zweiten Bachelor gemacht habe, Wirtschaftsingenieurwesen für Lebensmittelproduktion. Also mich weniger auf das Wirtschaftliche konzentriert habe, sondern mehr auf die Produktion von Lebensmitteln, die ich nach wie vor interessant fand. Genauso wie früher bei der Sendung mit der Maus, ne? So wie kommen die Streifen in die Zahnpasta und so. Also das war so das, was mich auch an der Lebensmittelindustrie gereizt hat. Und das habe ich dann in Osnabrück studiert. Aber auch schon so als faulen Kompromiss mehr oder weniger. Und als ich dann in Osnabrück war, um dieses Studium zu machen, hatte ich ein Auslandssemester in Schottland und da habe ich meinen ersten eigenen echten Coach und Mentor kennengelernt, der mir den Floh ins Ohr gesetzt hat. Martin, sag mal, warum machst du eigentlich nichts mit Fitness? Warum bist du eigentlich kein Coach? Du wärst doch ein richtig guter. Und das hat eine ganze Zeit lang so in mir gegärt. So, also ich bin dann damit mit dem Gedanken schwanger gegangen, wie man ja auch so schön sagt. Konnte mir das aber erst nicht vorstellen, weil Fitnessbranche ist schlecht bezahlt. Ja. Hört man immer wieder, dass die Leute da ausbrennen. Und das habe ich für mich eigentlich abgetan. Nach dem Studium dann auch erst nochmal in der Lebensmittelbranche gearbeitet. Aber da war ich total unzufrieden mit. Weil auch da in dem Unternehmen, in dem ich dann letztendlich gelandet war, auch da die Mitarbeiter in der Produktion so als austauschbar angesehen wurden. Ne? Die wurden so hire and fire immer eingestellt und wieder entlassen, so nach dem Motto, ach, wir kriegen ja eh Leute. So. Ganz eklig fand ich das. Und dann wurden mir gegenüber einige Versprechen gemacht, die nicht gehalten wurden. Als mir das zweite Mal dann so ein Versprechen auch gebrochen wurde, auch als es dann um die berufliche Weiterentwicklung ging und auch um gehaltliche Weiterentwicklung und so weiter, habe ich dann gesagt, alles klar, ich hau hier ab. Und da hat sich dann eine neue Tür geöffnet von jemandem in der Fitnessindustrie, in der Fitnessbranche, der gesagt hat, vielleicht bist du nicht im falschen Unternehmen, sondern in der falschen Branche. Warum fängst du nicht bei mir an? Und so bin ich dann aus der Lebensmittelindustrie, für die ich ja studiert hatte, in eine Branche reingerutscht, für die ich kein reguläres Studium gemacht habe, sondern nur ein Selbststudium. Und das war dann so der Schritt raus aus der BWL- und Wirtschaftsingenieurschiene rein in die Coaching-Schiene, die sich dann in den nächsten Jahren noch weiter verfeinert hat. Aus dem Fitness- und Ernährungsding hat sich dann irgendwann der Wunsch entwickelt, noch mehr in die Psychologie und in die Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen, weil ich habe einfach ganz schnell gemerkt, wenn es um Ernährung geht, die Leute wissen, was sie essen sollten, ne? Oder was sie weniger essen sollten. Aber warum machen sie es nicht? Oder warum machen sie es nicht lang genug? Und das war dann so der Punkt, an dem ich immer mehr in die Verhaltenspsychologie geschaut habe, auch immer mehr in die Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Wer möchte diese Lo Person eigentlich sein? Oder was möchte sie nach außen darstellen und warum? Und da bin ich dann letztendlich voll ins Coaching gegangen. Das heißt, um deine Ausgangsfrage nochmal zu beantworten, den Job als Business als Betriebswirt und als Wirtschaftsingenieur übe ich so nicht mehr aus. Heutzutage bin ich voll im Coaching angekommen. Einerseits als leitender Coach in einer CrossFit-Box in Bremen und andererseits als selbstständiger Selbstbestimmer-Coach zusammen mit Vanessa bei Potenzialperlen.
Total cool, dass du so viele Parallelen auch zu mir hast. Also ich habe ja auch ein duales
Ja.
Studium gemacht, auch aus dem Grund, dass ich niemandem auf der Tasche liegen wollte und so. Und ich finde das total faszinierend, wie schön man sich das dann ja in dem Moment auch redet, ne? Wie man einfach,
Ja.
anscheinend bist du ja auch einfach ein Mensch, der viele Interessen hat, also auch eher so eine Scanner-Persönlichkeit. Es ist ja auch nicht, als ob es einen gar nicht interessiert. Das probiere ich, das finde ich immer schwer, Leuten zu erklären, die sagen, aber warum hast du es denn dann studiert? Es hat mich ja interessiert, aber es hat mich nicht
Ja.
erfüllt. Also es gibt einen ganz großen Unterschied. Ich interessiere mich für viele Dinge auf einem, ich sag mal, oberflächlichen Level, will von allen
Ja.
so einen groben Überblick haben. Und denke dann auch immer so, gerade auch dein Vergleich mit der Sendung mit der Maus, den fand ich so passend, weil genau das war es früher, diese Kinderserien, dieses Galileo-Sendung mit der Maus, das hat einfach dazu geführt, dass man denkt, wow, voll spannend, dieses Ganze, wie das alles produziert wird. Aber
Ja.
was man im Studium lernt, ist ja so viel tiefgehender und ganz, ganz viel kleinschrittiger. So genau hat es mich dann irgendwie doch gar nicht interessiert. Und das ist sehr spannend, dass es bei dir dann doch recht ähnlich ist. Und was ich auch sehr cool fand, war die Erkenntnis, du hast ja erzählt, dass dein Praktikum dich dann abgehalten hat, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und das zeigt für mich nochmal, ich bin total stark dafür, dass wir viel mehr Praktika in den Schulen machen. Wir
Auf
müssen
jeden
einfach
Fall.
viel mehr Einblicke in die verschiedensten Jobs bekommen, weil nur so kann man wissen, was man wirklich möchte. Und das ist eigentlich
Ja.
total cool, weil mich das nochmal darin bestärkt, dass Praktika der richtige Weg sind.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin auch der Meinung, du musst die Dinge ja ausprobieren.
Genau.
Du kommst von der Schule oder aus der Schule und sollst dich jetzt für einen Job entscheiden, den du die nächsten 40, 50 Jahre machst und hast keine Ahnung, wie dieser Job im echten Leben aussieht. Du hast vielleicht eine halbe Seite Text auf irgendeiner Webseite gelesen oder warst zum Berufsinformationstag in der Arbeitsagentur oder sowas und kriegst dann da irgendwie einen ganz kurzen Skript, wie denn das Berufsleben aussieht, wie der Arbeitsalltag vielleicht aussieht. Und das hat gar nichts damit zu tun, ne? Häufig wird ja auch einfach unterschlagen, was von den berufstypischen Dingen eigentlich übrig bleibt, wenn das Tagesgeschäft dazu kommt. So, man geht davon aus, dass man könnte davon ausgehen, dass eine Staatsanwaltschaft fast nur vor Gericht ist, dass der in Sitzungen ist und dass der da flammende Reden hält oder so. Aber wie viel Vorarbeit und Aktenarbeit und all so ein Kram da drin steckt, das weiß man ja erst oder dafür kriegt man erst ein Gefühl, wenn man es mal gesehen hat. Und das war für mich eindeutig nicht das Verhältnis, das mir Spaß gemacht hätte.
Ja, zum Glück hast du es rausgefunden durch ein Praktikum.
Ja,
Also
auf jeden
echt
Fall.
sehr, sehr cool. Deine Partnerin und du, ihr habt ja erst jahrelang getrennt voneinander gecoacht und dann
Ja.
zusammen jetzt die Potenzialperlen gegründet. Wie kam es denn zu dem Zusammenschluss?
Ja, wie du schon sagst, also wir sind beide Coaches. Vanessa ist Business Coach, ausgebildete Business Coachin und Mentaltrainerin, was ein super spannendes Feld ist. Und ich habe halt die Ausbildung im Ernährungsbereich, im Fitnessbereich. Und das könnte man glauben, sind total unterschiedliche Welten, ne? Also das Business auf der einen Seite, das Berufliche, das, was zwischen den Ohren passiert und im Ernährungsbereich, im sportlichen Bereich, was mit dem Körper passiert, was wir tun müssen, damit unser Körper gesund bleibt. Und wir hatten aber beide immer das Gefühl, dass uns etwas fehlt, dass das schon ein breites Spektrum ist, was wir jeweils abgedeckt haben, aber kein ganzheitliches Spektrum. Irgendwie war es so, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann meinen Kunden nicht richtig helfen, was ich eben auch schon gesagt habe, ne? Also die Leute wissen doch eigentlich, was sie essen sollen oder was sie weniger essen sollten oder dass sie sich mehr bewegen müssten. Aber sie machen es nicht oder sie machen es nur kurz. Woran liegt das? Und bei Vanessa war es dann so, sie hat häufig mit total gestressten Executives zusammengearbeitet, irgendwelchen Geschäftsführern und so. Und die sehr stark performt haben, die aber auch immer gewackelt haben, so ob das gesundheitlich langfristig machbar ist, was die da eigentlich mit ihrem Körper machen, aber auch mit ihren Beziehungen, ne? Wenn sie immer 70 Stunden plus pro Woche arbeiten, immer hoch unter Druck sind, immer das Handy den ganzen Tag anhaben, immer erreichbar und so weiter. Und wir konnten da aber lange, also manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen ja nicht, konnten da lange irgendwie nicht mit dem Finger drauf zeigen, was da fehlt, bis wir dann irgendwann im Urlaub waren am Gardasee und da gar nicht wirklich drüber nachgedacht haben oder so, und beim Abendessen waren da In Lachise am Gardasee, super schöner Ort übrigens. Und dann da haben wir dann wieder so über das Coaching gesprochen, obwohl das eigentlich ja auch ein erholsamer Urlaub sein sollte. Aber das ist ja auch das Schöne, ne? Wenn man was hat, was einem so Spaß macht, dann fühlt sich Arbeit auch nicht wie Arbeit an und dann findet das auch mal irgendwie immer wieder den Weg auch in den Alltag, was ich auch sehr mag. Und da sind wir dann drauf gekommen. Ja, warum packen wir das nicht eigentlich zusammen? Warum gibt es nicht eigentlich auch für die Leute, die eigentlich im Business gecoacht werden wollen oder müssen, auch kleinere Ansätze hinsichtlich Ernährung, Gesundheit, Stress und Schlaf, solche Sachen. Und warum ist es auf der anderen Seite nicht so, dass wir den Leuten, die eigentlich an ihrer Gesundheit etwas schrauben wollen, auch die Tools mitgeben, um etwas an ihrer Persönlichkeit, an ihrer Einstellung zu schrauben, damit sie besser ihre Ziele überhaupt herausarbeiten können? Um zu schauen, ist das eigentlich das Leben, das ich mir wünsche? Ja? Gehen wir mal ganz banal auf das Beispiel Sixpack ein. Das ist so ein Beispiel, das ganz viele Männer und Frauen haben. Viele wünschen sich irgendwie einen Waschbrettbauch, weil das in den Medien immer so als das Ideal, das Schönheitsideal, teilweise auch als das Gesundheitsideal, wobei das nicht korrekt ist, transportiert wird. Also wünschen sich das viele. Und die sind sehr unzufrieden, dass sie das nicht erreichen und sagen, oh Mensch, bin ich eine faule Socke oder so, oder warum kriege ich das nicht hin? Das kriegen ja anscheinend so viele andere Leute hin. Und da muss man sich natürlich fragen, ist dieser Lebensstil, den ich haben müsste, um langfristig einen Waschbrettbauch zu haben, überhaupt das Leben, das ich leben will? Wenn ich muss auch da auf einige Dinge verzichten. Ich tausche die ein, ne? Das ist wirklich ein Tausch. Ich tausche die Abende mit den Mädels, mit 43er und Milch ein gegen meinen Waschbrettbauch ein Stück weit, um das mal ganz einfach zu machen. Und da muss man sich wirklich im Klaren sein, ist das das, was ich will? Ist mir der Waschbrettbauch wichtiger als die Abende mit den Mädels, wo ich eben nicht drauf gucken muss, was ich esse und trinke? Und da haben wir einfach herausgefunden, dass diese Verzahnung unserer beiden Bereiche das ganze Coaching einfach noch so viel mächtiger gemacht hat, weil es jetzt wirklich ineinander greift und die verschiedenen Bereiche Berücksichtigung finden, die vorher so nebeneinander liefen. Und wir hatten es eigentlich nie, dass ein Kunde erst bei Vanessa und dann bei mir war oder andersrum. Das war total getrennt voneinander. Und jetzt haben wir die Ansätze so miteinander verschränkt, dass wir auch wirklich da was bewegen, langfristig was bewegen.
Ja, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch direkt, es ist das schöne Konzept, weil man sagt doch auch irgendwie immer ein gesunder Geist im gesunden Körper und es passt
Auf jeden
alles so
Fall.
gut zusammen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass man selber den Wald vor lauter Bäumen lange nicht gesehen hat. Auch weil es bestimmt auch eine Hemmschwelle ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem man ja auch einfach zusammen ist und deswegen ja auch
Ja.
Angst hat, wie wirkt sich das berufliche auf das private aus und andersrum, stelle ich mir auch nicht einfach vor. Würdest du sagen, dass von dieser Reise, die ihr da beide für euch erst einzeln hattet, also weil du kannst natürlich nur für dich sprechen, aber gibt es am Ende, ergibt es alles einen Sinn? Oder würdest du sagen, wenn du könntest, würdest du einen Schritt weglassen? Hat dich irgendwas besonders darauf vorbereitet, was du jetzt tust?
Also, es klingt ja immer so schön, ne? Wenn man sagt, nee, das hat alles einen Sinn und nein, ich würde alles nochmal genauso machen. Jeder Fehler hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und das ist sicherlich auch wahr, ne? Natürlich sind wir auch irgendwie die Summe unserer Erfahrungen. Und ich könnte nicht sagen, wo ich heute wäre, wenn ich einen Schritt davon ausgelassen hätte. Kann ich nicht, ne? Das ist Spekulation, keine Ahnung. Von daher war es schon gut, wie es gelaufen ist. Aber wir Menschen reden uns das im Nachhinein halt auch gerne schön, ne? Und sagen, ja, das war, und wir versuchen, roten Faden zu erkennen, wo eigentlich kein roter Faden ist. Also mein Lebenslauf ist ja ein guter Beispiel, da ist kein roter Faden, ne? Das war so die eine Fehlentscheidung, da habe ich versucht, die zu korrigieren und dann durch mehr oder weniger einen Zufall von jemandem, der mitbekommen hat, dass ich schon ausgebildeter Ernährungscoach, ausgebildeter Personal Trainer und so weiter bin, mit Hang zum richtigen 1:1-Coaching. Durch diesen Zufall bin ich ja erst in die andere Schiene gekommen. Ich habe ja nicht mal aktiv danach gesucht. Von daher schwer zu sagen. Ich brauchte also diese Schritte, um da zu sein, wo ich heute bin. Keine Ahnung, wo ich wäre, wenn da einer gefehlt hätte. Was du aber gesagt hast, welches Ereignis war besonders wichtig, damit ich jetzt das mache, was ich heute mache, ne? Und da kann ich schon sagen, dass da drei Schlüsselmomente auf jeden Fall dabei waren. Und das waren immer Dinge, die in mir passiert sind. Die hätten vielleicht auch in anderen Kontexten passieren können, mit anderen beruflichen Entscheidungen, aber es gab so drei Schlüsselmomente, die mich wirklich in den letzten Jahren verändert haben. Das eine war das, was ich eben kurz angerissen habe. Das war wirklich die Erfahrung, das erste Mal selber gecoacht zu werden und einen Mentor zu haben. Jemanden, der eigentlich ein Fitnesstrainer war in Schottland, aber der viel weiter gedacht hat und auch viel größer gedacht hat. Und mich in der Zeit, in diesem Auslandssemester, in dem ich da war, wirklich unter seine Fittiche genommen hat und gefördert und gefordert hat. Der hat mich jetzt nicht nur körperlich gefordert und gesagt, hier, das ist das Workout, ne, und so, sondern der hat mir auch wirklich viel beigebracht über Fitness und Ernährung auf der einen Seite, aber hat mir auch viele Fragen gestellt und mir viele, ich sage jetzt einfach mal Vorträge in Anführungsstrichen gehalten, was ich machen könnte, wo das Leben hingehen könnte und seine Sicht einfach mit mir geteilt. Auch wenn ich nicht immer mit allem einverstanden war, was er gesagt hat, auch wir haben da diskutiert, so gut das eben geht mit jemandem, der schottisches Englisch spricht. Also ich habe auch viel nachfragen müssen, weil ich den nicht so gut verstanden habe manchmal. Aber das hat mich sehr, sehr beeinflusst. Das war so dieser erste Schwenk, der mich darin bestätigt hat, meine Fitness- und Gesundheitsreise weiter fortzusetzen. Weil davor habe ich mich ernährt wie ein Müllschlucker. Also ich habe immer Ravioli aus der Dose gegessen am Wochenende, gerne Freitag und Samstag, Bacardi, Cola und jede Menge Bier und so. Und ich war einfach nicht der Gesündeste. Ich habe ständig geschlafen. Hatte so einen kleinen Bauch entwickelt und so. Und dieses Reinschnuppern in den sportlichen Bereich und das bestärkt werden durch den ersten Coach und Mentor, das war wirklich die erste krasse Veränderung bei mir. Dann das zweite war der Schritt raus aus der Ingenieurslaufbahn, wo ich halt so unzufrieden war, weil man die Kollegen schlecht behandelt hat, weil man aber auch Versprechen gebrochen hat, weil man alles kaputt gespart hat. Und dann rein in das absolute Coaching-Business. Das hat mich nochmal stark verändert. Und jetzt vor kurzem, da die Tatsache, dass wir Eltern geworden sind, ne, auch das hat natürlich nochmal was mit mir gemacht. Auch das hat nochmal ein bisschen die Prioritäten auf jeden Fall verändert. Hat mich dazu gezwungen, auch nochmal meine Tagesabläufe zu straffen, um die Dinge auch wirklich unterzukriegen, die mir wichtig sind, weiterhin unterzukriegen, damit es auch mir gut geht, weil ich bin fest der Meinung, nur wenn es mir gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Ne? Wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Und alle drei Dinge haben gemeinsam, dass ich erst auf der anderen Seite dieser Erfahrung so weit war, Menschen helfen zu können oder besser helfen zu können. Ich würde heute nicht hier sitzen und könnte Menschen nicht helfen, bezüglich ihrer Einstellung, ihren inneren Kompass zu finden oder auch ihre Gesundheit zu optimieren, damit sie sich eben auch um andere Menschen kümmern können, wenn ich nicht selber Probleme gehabt hätte. Und das ist so das eine Thema, das diese ganzen drei verschiedenen Transformationen eigentlich auch einklammert, ne? Ich habe selber vor neuen Herausforderungen gestanden und die gelöst. Aber hätte ich das nie gehabt, hätte ich da auch mit niemandem ernsthaft drüber sprechen können, beziehungsweise niemandem ernsthaft Empfehlungen geben können, niemanden coachen können. Wenn du nicht weißt, wie sich jemand anfühlt, der die ganze Nacht nicht geschlafen hat, der zum Beispiel jung Mama geworden ist oder jetzt gerade Papa geworden ist oder was auch immer, was willst du dem erzählen, ne? Das mit deinem theoretischen Wissen, sondern du musst auch wirklich das selber ein Stück weit durchgemacht haben, wo du anderen Leuten helfen willst. Und da kann ich sagen, auf das hätte ich nicht verzichten können, um jetzt heute hier zu sitzen.
Das kann ich total nachvollziehen. Es ist immer sehr gut, wenn man in die Situation des jeweils anderen sich sehr hineinversetzen kann. Ich habe das zum Beispiel ganz oft schon gedacht. Ich bin ja manchmal fotografiere ich ja andere, manchmal stehe ich vor der Kamera vor anderen. Und dadurch, dass ich beides mache, kann ich mich sehr gut in die Situation des jeweils anderen gerade hineinversetzen und weiß zum Beispiel, dass es eben nicht auch, wenn ich gerade fotografiere, was ich meinem Modell da gerade abverlange und wie unbequem das vielleicht auch ist, die Position oder so. Und andersrum als Modell weiß ich auch, was für ein Druck halt auch darauf lastet, dass man jetzt gerade wirklich den perfekten Moment einfängt und so. Und finde das einfach immer bereichernd, wenn man in die Situation auch wirklich mal praktisch hineingeschnuppert hat und nicht nur was darüber gelesen hat oder so. Und auch was du meinst mit dem roten Faden, dem Schönreden, auch das verstehe ich total. Ich habe das ganz oft, dass ich gedacht habe schon, okay, ich glaube, kein Schritt in meinem Leben war umsonst. Man wird sich immer irgendwelche Gründe dafür überlegen, warum genau das jetzt wichtig war. So sind wir einfach. Das ist halt Selbstschutz und das ist auch legitim, finde ich. Aber man kann es ja mal umdrehen und man finde, man kann daraus ganz viel Kraft an Leute geben, die so vor dieser Entscheidung stehen, was mache ich denn jetzt, dass man denen vielleicht auch ein bisschen den Druck rausnimmt, dass es letztlich in dem Moment gerade gar nicht unbedingt eine falsche Entscheidung gibt, sondern dass man einfach sagt, beginn einfach erstmal und du kannst das vorher mit deiner Logik gar nicht alles erschlagen, ob dir das gefallen wird, geh erstmal in eine Richtung und dann mach immer Mikroanpassungen an deinem Pfad und irgendwann wirst du an einem Weg rauskommen, der für dich der richtige ist. Also hast du für Leute, die sagen, oh Gott, ich habe so viele Möglichkeiten, ich bin vielleicht auch eine Scanner-Persönlichkeit oder so, was soll ich nur tun? Hast du da einen Rat, den du da manchmal gibst?
Ja, nach Möglichkeit viel ausprobieren. Weil das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, ne? Wir haben einfach zu wenig Praktika, wir haben zu wenig Möglichkeiten, uns auszutesten. Und das ist im beruflichen Kontext, gerade wenn wir jetzt über berufliche Dinge sprechen, schwierig, ne? So viele Leute haben Angst davor, wie der Lebenslauf aussehen wird. Wenn man hier mal reingeht, das feststellt, das ist gar nicht meins und dann innerhalb der Probezeit kündigt und sich bei einer anderen Firma bewirbt. Da haben Leute Angst vor und ich kann das verstehen. Ich würde nicht sagen, dass ich frei von Angst war, als ich den Schritt rausgemacht habe aus der wirtschaftlichen Laufbahn rein in die Coaching-Laufbahn. Aber es hilft, sich zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und ganz häufig ist unsere Angst ja auch einfach die Angst vor dem Unbekannten. Und wenn ich mir überlegt habe, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, in vielen Fällen stelle ich fest, dass das Schlimmste, was ich mir vorstelle, gar nicht ganz so schlimm ist. Das ist in den seltensten Fällen der Weltuntergang, die Obdachlosigkeit, der Verlust von der Gesundheit oder von geliebten Menschen. Das ist in den seltensten Fällen, wenn wir über berufliche Dinge sprechen. Häufig können wir uns damit begnügen, dass wir sagen, okay, wenn das nichts wird, dann muss ich halt ein bisschen runterschrauben, meine Ansprüche oder so, für eine Zeit lang. Aber irgendwas werde ich schon finden. Gerade wer eine Ausbildung oder ein Studium hat, der wird sicher etwas finden, wenn das, was man jetzt ausprobiert hat, nichts ist und man erstmal irgendwas arbeiten muss, um zu arbeiten. Und das beruhigt natürlich auch ein bisschen. Gerade wenn man, ich meine, wir leben in einer Zeit, in der Selbstfindung und so Sabbaticals immer wichtiger und immer geläufiger sind, auch für die Personaler. Ich meine, wie viele Leute sind jetzt mittlerweile im Arbeitsmarkt angekommen, die irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre Work and Travel gemacht haben? Gefühlt war die halbe Jahrgangsstufe meines Abi-Jahrgangs in Australien, Neuseeland oder den USA nach dem Abi für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und das hat denen keiner negativ ausgelegt dann in der Arbeitswelt. Ne? Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie man das verkauft. Und das Gleiche kann man auch machen, indem man es mit einem Beruf probiert, der dann nichts ist und in der Probezeit kündigt. Ja, dann, das kann man auch immer noch als Selbstfindung und so verkaufen in weiteren Bewerbungsgesprächen und zu sagen, ich weiß halt, was ich nicht will. Ne? Deswegen bin ich jetzt bei euch, weil ich mir viel besser vorstellen kann, dass das Richtige ist. Ich habe schon zwei, drei Sachen probiert, die es nicht sind. Ich war schon in drei Sackgassen und ich glaube, jetzt habe ich den Weg gefunden oder den Job gefunden, der zu mir passt. Und das hilft natürlich ganz enorm. Ne? Das Schlimmste, was ich mir ausmale, ist häufig nicht ganz so schlimm. Und die Möglichkeit, das als Experiment zu verkaufen, der Job oder auch eine Selbstständigkeit, die vielleicht nicht funktioniert hat, kann vielleicht sogar als Vorteil ausgelegt werden, wenn man sich gut verkaufen kann in weiteren Bewerbungsgesprächen.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, wir leben in einer Zeit, die so viele Möglichkeiten bietet wie nie, um sich mal auszuprobieren, wo Personaler immer, immer flexibler darauf reagieren und das halt auch teilweise sogar sehr gut heißen. Und dennoch haben ganz viele Menschen so eine riesen Hemmschwelle, das anzugehen. Wir haben da auch, als ich bei dir im Podcast war, darüber geredet, das liegt ganz oft an so einer gewissen inneren Opferhaltung auch, dass man so denkt, es gibt diese Möglichkeiten, aber ich kann das natürlich nicht machen, ne, weil, ich bin ja so schon so meiner Familie, in meinem Job fest, also für andere mag das gehen, aber bei mir aus folgenden Gründen geht es nicht und man flüchtet sich so in ganz viele Gründe, die eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt der Fall sind. Warum ist das so? Warum sucht man so gerne Ausreden dafür, sein Glück selbst in die Hand zu nehmen? Was meinst du?
Ja, für mich sind das zwei Dinge, die du gerade angesprochen hast, also die Opferhaltung auf der einen Seite und die Ausreden jetzt auf der anderen. Wer Ausreden sucht, ist nicht aus meiner Sicht nicht unbedingt gleich auch in einer Opferrolle oder steckt sich nicht gleich auch in eine Opferrolle. Stimmt. Ausreden suchen wir, weil es bequem ist. Also es ist einfach zu sagen, es geht nicht, weil, ohne zu wissen, ob es wirklich nicht geht. Weil man kann es natürlich auch umdrehen, man kann ja auch immer die positive Ausnahme suchen. So, wenn man sagt, oh, ich habe Kind, ich habe Familie, ich habe ein Haus, das ich abbezahlen muss. Ich kann mir keinen Sprung in die Selbstständigkeit leisten, das ist einfach viel zu großes Risiko. Gut, das kann man sagen. Und dann dümpelt man aber weiter vor sich hin und ist tendenziell unzufrieden, weil einem ja irgendwie der innere Kompass über verschiedene Symptome zu verstehen gibt, dass man eigentlich so nicht weitermachen will. Ob es einfach eine Unzufriedenheit ist, eine Antriebslosigkeit ist. Manche Leute kriegen Rückenschmerzen oder Migräne, wenn die einfach zu gestresst sind oder wenn die nicht im Einklang mit sich sind. Und damit muss man sich dann abfinden, wenn man diese Ausreden sucht und die auch einfach als Wahrheit abtut. Oder man sucht nach Ausnahmen. Welche Powerfrauen gibt es denn da draußen, die selbstständig sind, obwohl sie ein, zwei, drei Kinder haben, die auch noch einen Partner haben? Und was machen die, dass das funktioniert? So, haben die vorher schon ihre Selbstständigkeit gehabt und reiten die Welle jetzt trotz Kindern irgendwie weiter? Okay, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber gibt es auch Frauen, die sich in der Schwangerschaft selbstständig gemacht haben? Gibt es Männer, die sich aus den Schulden rausgekämpft haben? Was auch immer, ne? Was am besten zu meiner Situation passt, und suche nach den Ausnahmen und schau, was diese Ausnahmen anders machen als der Rest, um zu gucken, ist das einfach nur Glück gewesen? Ja, man erkennt da kein Muster, kein Patentrezept hinter. Im besten Fall, wenn man die Möglichkeit hat, sucht man vielleicht auch das Gespräch oder bittet um Rat, weil man sollte sich wundern, wie viele Leute wirklich auch bereit sind, mal eben kurz ein paar Zeilen E-Mail zu tippen mit guten Ratschlägen, oder die auch vielleicht sogar, es müssen ja nicht mal Coaches sein, sondern die vielleicht auch sogar bereit sind, mal kurz mit dir zu telefonieren. Also es ist wahnsinnig, wie sehr wir auch die Großzügigkeit von Menschen ein bisschen unterschätzen, weil wir glauben, die haben keine Zeit. Und zu gucken, haben diese Leute dann ein Patentrezept, ne? Kann ich da was von kopieren? Kann ich da was von nachahmen? Weil warum sollte ich den Weg selber suchen, den andere schon gegangen sind, erfolgreich? Und dann sind Ausreden plötzlich, stellen sich heraus als Geschichten, die ich mir einfach zum Selbstschutz aus Bequemlichkeit erzähle. Opferrolle ist nochmal ein anderes Thema. Oder wolltest du hierzu noch was fragen?
Ja, ich muss auch gerade merken, dass ich das beim Fragen ein bisschen über einen Kamm geworfen. Ich weiß das Sprichwort gar nicht mehr. Ich bin nicht so schlecht im
Geschoren.
Sprichwort geschoren habe. Genau, also ja, ich würde dann, glaube ich, ganz gerne noch wissen, wie siehst du das denn mit Menschen, die halt wirklich in einer Opferhaltung sind? Aber hatte davor gerade zu dem, was du gesagt hast, noch eine Rückfrage. Gerade auch, weil ja dann deine Partnerin auch im Bereich Business unterwegs ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie das ja manchmal, dass Leute das Gefühl haben oder auch deine Klienten, dass man, weil gerade alle so viel über dieses Thema reden und gefühlt jeder sich selbst verwirklicht und sich selbstständig macht, hast du das Gefühl, dass es auch einen Druck auf die ausübt, die eigentlich ganz zufrieden in ihrem Job sind, also so mittelzufrieden, sage ich mal, für die das eigentlich ganz gut passt und die jetzt das Gefühl haben, oh, irgendwie darf ich überhaupt noch zufrieden sein in meinem, sage ich mal, völligen Normalo-Job? Ist das, also, oder muss ich jetzt auch irgendwie was Krasses, Außergewöhnliches machen? Und weil es kann ja nicht jeder selbstständig sein, es muss ja Leute geben, die ganz normal im Angestelltenverhältnis in großen Konzernen arbeiten und so. Ist das ein Problem, dass gerade so ein bisschen diese Illusion erweckt wird, das ist der einzig wahre Weg, wenn du, weiß ich nicht, selbstbestimmt auf Bali lebst oder so?
Oh ja, Yoga oder Surflehrer auf Bali,
Genau.
das ist ja gerade irgendwie. Ja, also ich finde schon, da kann ich dir auch zustimmen, das ist ein Problem, weil dadurch der Eindruck entsteht, dass der Beruf immer im Mittelpunkt steht. Ja, der nimmt viel Platz in unserem Leben ein, einfach durch die Tatsache, dass wir mindestens in den meisten Fällen so 7,5 bis 9 Stunden am Tag arbeiten, dann sind wir wahrscheinlich noch irgendwie am Pendeln oder so. Also er nimmt einen großen Teil unseres Tages ein, und wenn ich damit nicht happy bin oder sagen wir mal, wenn ich damit unzufrieden bin, dann ist das schlecht. Das kostet einfach viel Energie und ich nehme diese schlechte Laune vielleicht mit nach Hause und ich habe nicht die Möglichkeit, mein Leben in vollen Zügen zu genießen, weil diese 40% von meinem Tag einfach schon anders laufen oder nicht so laufen, wie ich es gerne hätte. Von daher, das ist schon das eine. Aber das heißt ja nicht, dass der Beruf auch für alle wirklich im Zentrum stehen muss. Ja, wenn ich nämlich so mäßig zufrieden bin, ich bin einfach, es ist okay in meinem Job. Ja. Wenn es okay ist in meinem Job, dann muss ich mich ja nicht zwangsläufig verwirklichen, weil mich kostet der Job nicht wahnsinnig viel Energie. Also es ist nicht so, dass ich da einen inneren Kampf austrage und merke so, boah, ich bin hier so unzufrieden und ich kann die Kollegin nicht ab und was ich hier mache, fordert mich nicht. Und ich habe so, auch wie ich in meinem letzten Job, das Gefühl, was ich hier mache, ergibt keinen Sinn und es geht keinem Menschen danach besser, wenn ich heute Nachmittag nach Hause gehe. Dann ist wäre natürlich schlecht, aber wenn ich das nicht habe und mein Beruf einfach so ist, das ist so, ist okay, ist nicht besonders aufregend oder es ist jetzt nichts, womit ich angeben würde, dann ist das ja aber nicht schlecht. Das gibt mir ja auch wahnsinnig viel mentale Kapazitäten oder lässt mentale Kapazitäten frei, um in den anderen Bereichen des Lebens einfach mehr Freude zu empfinden. Wir gliedern das Leben in vier große Bereiche bei Potenzialperlen. Die Selbstbestimmung gibt es im gesundheitlichen Bereich und Gesundheit ist immer die Basis. Wenn das nicht funktioniert, was du auch schon gesagt hast, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, dann kollabiert früher oder später alles andere. Und alles andere sind dann die Beziehung, die Zeit für mich und aber auch der Beruf. Und Beruf ist das am wenigsten Wichtige, ein Stück weit. Weil die anderen Bedürfnisse, das sind so wirklich elementare Bedürfnisse, die wirklich erfüllt werden müssen, damit es uns gut geht, damit wir gesund sind, damit wir auch nicht einfach als einsame Wölfe durchs Leben streifen. Und der Beruf ist natürlich wichtig, um ein Einkommen zu erzielen, aber kann auch sehr viel Sinn stiften im besten Fall. Trotzdem ist es dann so nicht so, dass jeder jetzt selbstständig werden muss. Das ist ja Blödsinn. Wenn mein Job okay ist, ich verdiene da gutes Geld, ich habe geregelte Arbeitszeiten, was auch immer, ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit, dann lässt das auch einfach viel Kapazitäten offen für die anderen drei Bereiche meines Lebens. Und dann ist das vielleicht auch ein Job, bei dem ich nicht noch zu Hause groß die Probleme wälze, mit irgendwelchen Deadlines oder Projekten oder Verantwortung, sondern dann ist das vielleicht ein Job, bei dem ich auch wirklich, sobald ich die Tür des Unternehmens hinter mir zuziehe, auch wirklich Feierabend habe. Und das muss nicht immer was Schlechtes sein, ne? Dieser Selbstfindungstrip oder dieser Trend dahin, der ist auf der einen Seite sehr positiv, finde ich, weil es Leuten hilft, auszubrechen aus diesem Hamsterrad, aus diesem Negativstrudel, in dem sie sich viel zu lange befunden haben, weil sie vielleicht Ausreden gefunden haben oder weil sie zu viel Angst hatten, etwas zu verändern, obwohl es ihnen nicht gut tut, was sie machen. Aber auf der anderen Seite weckt das ein falsches Bild, dass man eben online arbeiten muss, von überall auf der Welt, vorzugsweise anscheinend auf Bali.
Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Und ich finde es auch wichtig, das nochmal zu sagen, weil auch gerade ich rede natürlich in diesem Jahr hier in dem Podcast auch viel über meine Selbstständigkeit, jetzt weil es ja jetzt einfach mein Thema ist für mich. Und da will ich auch nie den Eindruck erwecken, dass das halt der glückselig machende Weg ist für jeden Menschen. Denn ich sehe es auch immer wie ihr auch, dass man dann Kapazitäten frei hat für was anderes. Also ich teile mir mein Leben quasi immer in so eine Pizza ein und sage mir, jeder hat gleich viele Pizzastücken und ich kann mir halt sagen, was mir besonders wichtig ist. Und egal welcher Kategorie ich diese große Wichtigkeit zuschreibe, es bleibt immer weniger Pizza für die anderen Bereiche über. Und so schön das ist, dass man sich irgendwie dieser Illusion hingibt, ich kann alle Träume, die ich habe im Leben, sofort total gleichzeitig erreichen. Das ist halt leider meistens nicht so, weil wir nur 24 Stunden am Tag haben. An gewissen Dingen werden wir immer fremdgesteuert bleiben, wenn wir nicht den totalen Ego-Trip fahren wollen. Und das ist ja auch gut und richtig. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich sagt, ist mir das überhaupt gerade so wichtig, dass ich diesen Job habe, der mich erfüllt? Oder ist mir zum Beispiel total wichtig, dass ich diesen traumhaften Garten in meiner Freizeit aufbaue oder so? Und ich kann immer nach Hause gehen und habe den Kopf frei. Also das stimme ich dir total zu.
Ja, und auch dazu noch, wenn es ist, darf nicht der Eindruck entstehen, dass nur der Job Erfüllung bringt. Wir können Erfüllung genauso ziehen aus der Partnerschaft, aus der Zeit mit unseren Kindern. Wir können ehrenamtlich arbeiten, ne?
Richtig.
Wenn ich 9 to 5 arbeite und mich dann in der Suppenküche, in der Kirchengemeinde, was weiß ich, betätige, weil mir das so viel gibt, dann ist das Gold wert, ne? Meine Arbeit bezahlt meine Rechnung und das hilft mir dann auch was zurückzugeben oder Zeit und Energie zu investieren in andere Projekte, in andere Menschen vor allem, auch in andere Menschen, was mir auch einfach wieder was zurückgibt, ne? Und was mir eben die Erfüllung bringt. Erfüllung darf nicht oder sollte nicht rein auf den Job bezogen sein, sondern der Job sollte sich in das ganze Leben halt einfügen. Im besten Fall ziehe ich auch da irgendwie eine Art von Sinn raus, sonst werde ich früher oder später da nicht glücklich. Aber das muss nicht immer die Weltverbesserung sein, denn ich kann meinen Sinn, meine Erfüllung genauso in den anderen Bereichen des selbstbestimmten Lebens finden.
Ganz genau, das wollte ich damit auch sagen. Du hast die besseren Worte dafür gefunden, finde ich. Wenn man jetzt nicht Ausreden findet, wenn man, wir lassen, klammern die Opferhaltung jetzt einfach mal aus, wenn man sich nicht in einer Opferhaltung ergibt, sondern ein Selbstbestimmer ist oder wie es bei euch so schön im Slogan heißt, selbst best immer, ich liebe das. Wie gehe ich denn dann damit um, wenn ich auch mal negative Reaktionen aus meinem Umfeld erhalte? Denn die wird es wahrscheinlich geben, wenn ich eine große Veränderung hervorrufe.
Als Selbstbestimmer wollen wir ja nach Möglichkeit über diese vier Bereiche unseres Lebens selbst bestimmen. Das steckt da ja drin, ne? Selbst bestimmen. Statt fremdbestimmt zu werden, ferngesteuert zu werden von anderen Dingen, von Menschen, die uns vor ihren Karren spannen, damit wir an ihrem Traum arbeiten. Kann das Berufliche sein, aber auch im Privaten, ne? Leute, die immer sehr gut irgendwie ihren Willen durchkriegen und die es schaffen, dass man nach ihrer Pfeife tanzt, so, auch indem sie vielleicht auch emotional Druck ausüben oder so im Bereich der Familie oder so. Und uns zu Dingen überreden, die wir vielleicht gar nicht wollen. Wir hatten auch, als du bei uns zu Gast im Podcast war, darüber gesprochen, dass du auch jemand bist, der sehr viel Zeit auch mal braucht, um die Akkus aufzuladen, vielleicht auch nicht jede Einladung annehmen kann oder möchte, um halt auch mal zu Hause durchzuatmen und wieder die Akkus voll zu machen. Ja, aber es gibt auch da immer wieder Leute, die einem dann ein schlechtes Gewissen machen wollen, die das nicht akzeptieren oder nicht verstehen wollen oder können, dass man eben so tickt und dass man eben diese Zeit braucht und dass man auch einfach gerne mal zu Hause ist mit einem guten Buch oder einfach vielleicht auch mal nur Löcher in die Luft guckt. Und das ist natürlich auch Fremdbestimmung. So, und wenn wir jetzt, oder wenn jetzt jemand, der hier zuhört, sich vornimmt, selbstbestimmter zu leben, mehr selbst zu bestimmen, dann eckt man damit an, früher oder später. Es gibt immer Dinge, die man muss ja etwas ändern. Man kann jetzt ja nicht genauso weitermachen wie vorher und andere Ergebnisse erwarten. Das funktioniert ja nicht. Dann kommt ja das Gleiche bei raus. Und natürlich muss man etwas ändern an seinem Verhalten, an seiner Lebensweise, an seinen inneren Einstellungen und an den Gewohnheiten, damit sich etwas ändert, was auch immer das ist, ne? Gesundheit, Beziehung, Zeit, Beruf. Und dass Menschen keine Veränderung mögen, das findet man spätestens dann raus, wenn man selber etwas ändert und das Umfeld darauf reagiert. Das können so Kleinigkeiten sein wie: Ich trinke zum Beispiel seit Jahren keinen Alkohol mehr. Als ich angefangen habe, weniger zu trinken, weniger häufig zu trinken, da gab das blöde Sprüche. Also eigentlich tangiert das keinen, was ich trinke. Und trotzdem versuchen die Leute, dich zu überreden. Das Gleiche dann gilt dann, wenn man versucht, mal kein Fernsehen zu schauen, nicht ins Kino zu gehen oder man kann nicht bei den neuesten Netflix-Serien mitsprechen oder so, mitreden, wo man eigentlich in der Vergangenheit immer ganz vorne mit dabei war. Ja, die neueste Staffel von der Serie, bla bla bla. Und hast du das schon gesehen und so. Und da reagieren die Leute komisch drauf. Und wir sind der Meinung, dass es in unserem Umfeld auch immer Connys gibt. Also Conny ist eine Person, die eigentlich all das ist, was ein Selbstbestimmer nicht ist oder nicht sein will. Das sind die Lästermäuler, das sind die Schwarzmaler, das sind die, die Ausreden suchen, das sind die, die das Dschungelcamp gucken. Das sind die Leute, die wirklich nichts Gutes daran lassen, was andere tun und sich selbst nicht ändern wollen, die sich auch immer so ein bisschen anderen überlegen fühlen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Leute in das Dschungelcamp gucken, weil solange es den Leuten da schlechter geht als mir, kann mein Leben nicht so scheiße sein. Und es gibt auch Leute, die Dschungelcamp gucken und die ganz okay sind. Ja, aber ich will das einfach so als plakatives Beispiel nehmen, ne? So diese Trash-TV. Und gerade diese Connies sind diejenigen in unserem Umfeld, die uns nicht nur mit Worten häufig irgendwie ausbremsen, sondern die uns regelrecht sabotieren, die uns dann Steine in den Weg legen bei unseren Vorhaben. Und da wird es jetzt schwierig. Wir haben also diese Connies, die uns aktiv sabotieren, und wir haben Leute, die sich mit unserer Veränderung schwer tun, weil ihnen viel an uns liegt. Die haben ein Stück weit Angst, dass sich unsere Beziehung verändert, weil wir uns verändern und sie einfach stehen bleiben. Und deswegen wollen sie, dass wir uns möglichst nicht verändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Und mit diesen zwei Arten von Leuten muss man jetzt unterschiedlich umgehen. Die Connies, also die, die wirklich bösartig einem gegenüber schon fast sind. Also auch wenn das jetzt ein sehr hartes Wort ist, aber auch um das einfach sehr drastisch und deutlich zu machen, hier einem wirklich nicht wohlgesonnen sind, die sollte man möglichst aus seinem Leben entfernen. Das sind Leute, die tun einem nicht gut. Und wenn ich daneben sitze und höre, wie die über jemanden lästern, der nicht im Raum ist, dann kann ich mir ja ausmalen, was wohl abgeht, wenn ich gleich aus dem Raum gehe. Also das sind keine Leute, die ich in meinem Leben brauche, weil die mich runterziehen. Das kostet mich Kraft, mich mit deren Negativität abzumühen, beziehungsweise diese Negativität überhaupt von mir fernzuhalten. Und die Leute, denen eigentlich was an mir liegt, die aber möglichst wollen, dass ich mich nicht verändere, damit sich unsere Beziehung nicht verändert, die muss man vor die Wahl stellen. Entweder sie sind Teil der Lösung oder Teil des Problems und damit entweder Teil der Zukunft oder meiner Vergangenheit. Ja, sie sind Teil der Lösung oder des Problems, Teil meiner Zukunft oder meiner Vergangenheit. Und dann, wenn denen klar wird, was für Konsequenzen ihr Verhalten im schlimmsten Fall haben könnte, dann lenken sie auch ein. Im besten Fall begründet man den, je enger sie dir oder je enger man mit denen ist, desto eher kann man das auch noch begründen, warum man sich verändern möchte und warum einem das so wichtig ist. Je weiter entfernt die Personen stehen, desto weniger Recht hat diese Person auch auf diese Informationen. Ich muss nicht jedem mein Herzensleid als Grund darlegen, warum ich etwas ändern will. Wenn denen wirklich was an mir liegt, dann sollte es auch reichen, dass ich etwas ändern will. Aber den engsten Menschen, dem engsten Familienkreis und dem Partner, den sollte man nach Möglichkeit schon ein bisschen Einblick geben in das innere Seelenleben, so das zumindest andeuten, damit da nicht nur ein Verständnis entsteht, sondern damit da auch Unterstützung und ein bisschen Rückendeckung aus der Richtung kommt.
Ja, ich finde es total schön, dass du das in diese zwei Kategorien eingeteilt hast, denn ganz oft erlebe ich auch, dass man immer nur direkt ablockt und sagt, das sind alles so Leute, die mir nichts gönnen. Ne? Wenn die zum Beispiel sagen, was ja auch in dem Fall wirklich naheliegend ist, warum trinkst du keinen Alkohol mehr, dann haben die eigentlich Angst davor, dass sie sich selbst vielleicht auch schlecht fühlen, dass sie so denken, wow, irgendwie ist mir die Person jetzt was voraus, ne? Die ist fitter, die ist gesünder und ich trinke immer noch meinen Alkohol so. Deswegen, klar, es gibt schon sehr viele Connies, die das nicht tun, weil sie uns was Gutes wollen. Aber ich finde es so wichtig, auch die andere Gruppe zu berücksichtigen und auch zu berücksichtigen, wie anders man mit diesen beiden Gruppen umgehen muss. Das habe ich für mich jetzt auf jeden Fall auch nochmal mitgenommen. Das finde ich einen total schönen Vergleich. Und auch dieses Conny ist so ein schönes geflügeltes Wort. Also es gefällt mir sehr gut.
Ja, wir haben Conny genommen als Namen für diese Menschen, weil es geschlechtsneutral ist, ne? Weil
Ja.
man, es gibt, man es, und es ist kein Name, der häufig vorkommt. Also hätten wir da Alex oder so genommen, da fühlen sich zu viele Leute auch persönlich angesprochen. Aber Conny ist für uns halt diese Person, wenn wir die Selbstbestimmung auf der einen Seite haben, dann ist Conny halt auf der anderen Seite des Spektrums und diese Person, die wollen wir nicht sein und dementsprechend wollen wir auch wenig mit Conny zu tun haben. Das Problem ist aber mit Conny, dass selbst wenn wir auf eine einsame Insel flüchten würden, wenn ich ganz allein jetzt irgendwo in der Südsee strande, ist Conny trotzdem dabei. Denn unsere ganzen Erfahrungen, die wir mit den verschiedenen Connys in unserem Leben und in unserem Umfeld gesammelt haben, die färben natürlich auch auf uns auf. Auch auf uns ab. Und das sind dann häufig diese Selbstzweifel, die wir kennen. Weil Selbstzweifel, die kommen ja eigentlich nicht aus dem Nichts, sondern Selbstzweifel, die kommen, weil uns andere Leute Zweifel über uns selbst eingeflößt haben. Und die werden wir ganz, ganz schwierig wieder los. Das heißt, wir haben Conny dann auch in unserem Kopf und das ist diese Stimme, die uns eben sagt, dass wir nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht schlau genug sind, dass wir das nicht verdient haben oder dass wir etwas nicht können und dass es so typisch für uns ist, dass wir XY mal wieder nicht geschafft haben. Und da ist es ganz, ganz schwierig, diese Stimme klein zu machen, denn die wenigsten von uns werden es schaffen, Conny komplett mundtot zu machen. Dafür müsste man wahrscheinlich anfangen, als Mönch zu leben und sich den ganzen Tag nur mit sich selbst in Meditation oder so zu beschäftigen, um diese Stimme wirklich komplett aus dem Kopf zu entfernen. Die meisten von uns werden aber mit Conny leben müssen. Trotzdem ist es wichtig, sich so mit Conny zu beschäftigen, dass Conny immer leiser wird und immer seltener zum Vorschein kommt, die Conny in unserem Kopf. Deswegen haben wir da dann auch mal so einen ganz kurzen, ja, spaßigen, mit so einem kleinen Augenzwinkern so einen Selbsttest entwickelt, der den Leuten halt zeigt, wie viel Conny steckt eigentlich in dir, ne? Und was kann man dagegen tun? Weil erst wenn ich weiß, wer mein Gegner ist oder wie stark mein Gegner ist, dann kann ich natürlich auch wissen, alles klar, danach kann ich planen, ne? Was sind jetzt meine nächsten Schritte? In welchem Bereich muss ich jetzt eigentlich was tun, um Selbstbestimmer zu werden oder selbstbestimmter zu werden?
Sehr schön. Finde ich den auf eurer Website?
Ja, den Link kann ich dir schicken, dann kann man den Conny-Selbsttest ja hier in die Shownotes packen.
Ja, perfekt, das werde ich tun. Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu der nächsten Frage, die ich mir überlegt hatte. Wenn man, also wir haben jetzt viel über die Leute geredet, die viele Ideen haben, die sich eigentlich gar nicht richtig entscheiden können, die quasi schon wissen, was sie anders machen wollen und es jetzt nur nicht geschafft haben, vielleicht bisher auszubrechen aus ihrem Leben. Es gibt aber auch die, auch gerade eben, weil sie vielleicht durch Connys klein gehalten wurden, die glauben, nichts richtig zu können, die nicht wissen, was ihnen Spaß macht, die so, ja, jeden Tag in so einem Trott leben, nicht richtig glücklich sind. Wie kann man denn da irgendwie, oder die vielleicht auch sogar die, die sich vollkommen für andere aufopfern und deswegen nicht Zeit für sich haben, wie schafft man es denn dann wieder so in sich zu hören, herauszufinden, was macht mir Spaß und verbringe ich gerne meine Freizeit, was könnte ich sonst auch beruflich verändern, also wie schafft man es, sich irgendwie wieder mit seinem Herzen zu verbinden?
Oh, das ist eine spannende und auch keine leichte Frage, ne? Das ist was wir in unserem Coaching auch angehen, weil das so komplex und so schwierig ist auch für viele. Diesen, wenn man den erstmal aus dem Blick verloren hat, den inneren Kompass wiederzufinden. Denn jeder von uns hat Werte, die uns wichtig sind. Und diese Werte führen uns in die eine oder die andere Richtung, wenn wir sie lassen. Wenn wir jetzt aber nur für andere leben und uns sehr aufopfern, wie du es gesagt hast, dann kann es sein, dass wir nicht auf diese Werte hören und im inneren Widerspruch zu diesen Werten leben. Was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, ne? Das kann natürlich auch beruflich passieren. Wenn ich etwas mache, was mir überhaupt nicht entspricht, dass sich dann auch Symptome entwickeln, die sich auf verschiedene Art äußern, Warnsignale letztendlich, in denen, durch die mein Körper mich wissen lassen will, dass irgendwas nicht stimmt. Und diese Werte rauszufinden, das ist nicht so einfach, da muss man wirklich tief in sich reinschauen, auch überlegen, was mir in den letzten Jahren zum Beispiel besonders viel Freude bereitet hat. Dinge, auf die ich vielleicht stolz war in der Vergangenheit, um zu schauen, alles klar, sind das Dinge, auf die ich mich auch heute noch fokussiere oder die ich einfach aus dem Blick verloren habe. Ne? Ich habe da eine schöne Geschichte gelesen von jemandem, der als Kind ganz viel Geschichten geschrieben hat. Hat einfach wahnsinnig viel geschrieben. Und irgendwann hat er damit aufgehört. Der hat bücherweise Kurzgeschichten geschrieben. Und irgendwann hat er damit aufgehört. Weil ihm jemand gesagt hat, so mit Schreiben verdienst du kein Geld. Autorenleben ist eine brotlose Kunst oder so, so sinngemäß. Und hat diese kreative Ader vollkommen aus dem Blick verloren und dann etwas Vernünftiges gearbeitet. Vernünftig in Anführungsstrichen, weil uns immer von anderen gesagt wird, was vernünftig wäre, was sicher ist. Und war dadurch halt auch im inneren Widerspruch, weil dieses Vernünftige auch todlangweilig war. Das war nichts Kreatives. Und solche Dinge wieder rauszufinden, was hat mir als Kind gefallen, was war mir als Kind wichtig, das kann ein guter erster Schritt sein, um wieder mehr zu sich zu finden, weil das noch vor der Zeit war, in der wir uns begonnen haben, für andere zu verbiegen und das zu machen, was uns andere überstülpen wollten.
Ja.
Manchmal ist es auch so, wenn man sich überlegt, was das dein siebenjähriges Ich von deinem Leben halten würde, das du heute lebst, das kann einem auch nochmal gute Impulse geben. Ne? Wenn dein siebenjähriges Ich bei dem Gedanken an dein heutiges Leben weinen würde, ja, dann merkst du eigentlich schon, dass da irgendwas im Argen liegt und dass du wieder mehr deinen inneren Kompass suchen und auf ihn hören solltest.
Das stimmt. Hast du sehr gut gesagt. Was möchtest du denn meinen Hörerinnen und Hörern noch abschließend mitgeben?
Abschließend. Du hast vorhin unseren Slogan angesprochen, selbst, best, immer. Den würde ich vielleicht noch ganz gerne mitgeben. Denn Selbstbestimmer, was ich auch schon gesagt habe, was drinsteckt, ist Selbstbestimmen. Das ist offensichtlich. Was aber erst auf den zweiten Blick offensichtlich wird, ist, dass man das Wort halt auch dreiteilen kann. Was wir tun. Wir nehmen das als praktisch als abschließende Formel in unseren E-Mails, in unseren Podcasts. Selbst, best, immer. Und das ist letztendlich eine Aufforderung. Das ist eine Aufforderung an die Leute, die dreigeteilt ist und das Selbst steht, es liegt dafür, dass es an dir liegt. Das Best dafür, dein Bestes zu geben und immer steht dafür, am Ball zu bleiben. Also es liegt an dir, dein Bestes zu geben und am Ball zu bleiben, selbst best immer. Und das ist eine Aufforderung, die ich jedem mitgeben möchte, weil es eben auch zeigt, dass man sich in seiner Opferrolle nicht bequem machen kann oder sollte, wenn man wirklich etwas ändern will, denn es liegt an dir. Und dein Bestes zu geben, das heißt nicht, dass es perfekt sein muss. Das heißt aber, dass man sich für etwas einsetzen muss, was einem am Herzen liegt. Man kann nicht darauf warten, dass es einem in den Schoß fällt. Und das immer, das am Ball bleiben, ist so, so wichtig, weil viele Leute viel zu früh die Flinte ins Korn werfen und bei dem kleinsten Gegenwind schon sagen, nee, das ist nichts für mich, ich habe es doch gewusst, ich bin eine Pappnase, ich habe noch nie was gebacken gekriegt. Und das stimmt nicht. Das ist eine Geschichte, die man sich viel zu oft erzählt. Und wenn man selbst best immer anwendet, auf welches Ziel auch immer, dann wird man da auch Erfolge erzielen und dann wird man auch nachhaltig etwas verändern können, weil man ja selber sein Bestes gibt und am Ball bleibt. Das ist ja das Wichtige, um wirklich Erfolge zu haben und langfristig etwas zu verändern. Und da bin ich mir ganz sicher, dass viele Leute eben aus diesem Negativstrudel rauskommen können, egal in welchem der vier Bereiche das ist, ja, sind sie gesundheitlich angeschlagen, nicht mehr so fit wie noch mit 20, ja, haben das Gefühl, dass der Körper irgendwie nicht mehr das macht, was er soll, haben sie in den Beziehungen irgendwie den Kontakt zum Partner verloren und denken eigentlich auch, das liegt an ihm oder an ihr. Und sehen aber gar nicht, dass sie selber auch Teil des Problems sein können. Ne? Also haben sie einfach ein furchtbares Zeitmanagement und obwohl sie die Zeit haben, verplempern sie zu viel Zeit auf Instagram, statt die Dinge zu machen, die ihnen wirklich auch Energie geben würden, statt sich nur mit den Vergleichen zu beschäftigen, wie toll das Leben und wie perfekt das Leben all der anderen ist. Oder ist es der Beruf, der hier jetzt in der Podcast-Folge auch viel Beachtung gefunden hat, aber der letztendlich nur einer von vier Teilen ist für uns, der irgendwie nicht passt, weil er im Widerspruch steht, so wie bei mir es zum Beispiel die Tatsache war, dass ich mich nicht weiterentwickeln konnte, dass ich kein Menschenleben positiv beeinflusst hatte am Ende des Tages und dass meine Kollegen teilweise wie austauschbare Maschinen beachtet worden sind. Wenn ich selbst best immer anwende, auf welchem Bereich und welche Problemstellung auch immer, dann kann ich auch wirklich langfristig was verändern.
Ja, da bin ich auch überzeugt von. Als ich das erste Mal gelesen habe, musste ich so schmunzeln. Ich fand das so cool, dass es halt auch wirklich so passt, dass man aus diesem, was als Bestimmer das einfach so basteln kann, dass ihr das halt auch dann gesehen habt. Das Wort kennt ja jeder, aber man hat es halt nie so gesehen. Das ist, sowas mag ich auch total gerne. Und auch
das ist mir abends beim Schlafengehen eingefallen.
Witzig.
So, ja, wir hatten das mit dem Selbstbestimmer und so und schon alles festgezurrt für Potenzialperlen. Und das sind ja so die beiden zentralen Begriffe. Potenzialperlen sind die ungenutzten Kapazitäten und Talente, die jeder von uns hat, von denen viele aber nicht glauben, dass sie die haben. Und Selbstbestimmer. Ne? Und wir brauchen unsere Potenzialperlen, um Selbstbestimmer werden zu können. Und dann ging es so um Merchandise-Artikel und da habe ich gesagt, boah, wenn man selbst best immer untereinander schreibt, das ist nicht nur Selbstbestimmer, das hat voll die neue Bedeutung. Und seitdem hat sich das wirklich zu dem dritten zentralen Begriff oder dem vierten, wenn man Conny noch dazu nimmt, gemausert und sind da auch sehr happy mit.
Ja, das glaube ich. Und auch gerade diese Immer-Komponente gefällt mir auch wahnsinnig gut, weil einfach viele Menschen zu schnell aufgeben, wenn sie was ändern wollen. Aber ich glaube, dass es langfristig am Ball bleiben ist eine der allerwichtigsten Sachen, um auch wirklich einen Erfolg zu erzielen, sei es beruflich, sei es privat, was auch immer. Vielen Dank für all diese tollen Tipps. Wo findet man denn mehr über euch?
Am besten geht man auf die Webseite potenzialperlen.de. Potenzial wird mit T geschrieben. Sonst findet man ganz viele andere Sachen im Internet, glaube ich, manchmal. Und da findet man den Link sowohl zu unserem Podcast, der heißt auch Potenzialperlen, der Selbstbestimmer-Podcast, sowie zu unserer Instagram-Seite Potenzialperlen. Das ist alles auf der Webseite verlinkt oder eben, wie gesagt, alles unter Potenzialperlen immer zu finden.
Alles klar, packe ich auch alles in die Shownotes. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke für die Einladung, Ilka. Mach dir noch einen schönen Tag.
Das war das Interview mit Martin. Ich hoffe, es hat dir auch so gut gefallen wie mir. Ich mag einfach sehr diesen ganzheitlichen Ansatz der Potenzialperlen, also von Martin und Vanessa. Ich finde es sehr wichtig, dass man nicht den Körper oder den Geist isoliert betrachtet. Es ist beides wichtig. Und ich liebe auch den Ansatz zu sagen, hey, wir schauen mal alle Lebensbereiche, weil ich echt den Eindruck habe, dass man momentan sehr fokussiert auf die Arbeit ist, aber vielleicht ist die Arbeit für dich gar nicht der wichtigste Punkt. Vielleicht findest du Erfüllung in anderen Bereichen. trage dich doch auf meiner Website in den Newsletter ein, um nichts mehr zu verpassen. Dort wirst du 1 bis 2 Mal im Monat über die neuesten Podcast-Folgen und andere Neuigkeiten informiert. Die nächste Podcast-Folge kommt am 3. Oktober raus und ist mit einer Frauenärztin und Sexualtherapeutin. Wir gehen der Frage auf den Grund, was haben Sexualität und Selbstliebe miteinander zu tun? Bis dahin ganz liebe Grüße, deine Ilka.